Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zum Bibelgespräch aus Bogenhofen. Ich freue mich über alle Zuschauer und Zuhörer, die dabei sind, die unser zweites Gespräch über das Markus-Evangelium mitverfolgen wollen. Ich mache das heute mit meinen Gästen. Zu meiner Rechten sitzt Esther, zu meiner Linken Rebecca und Alejandro. Ich bin Carsten und ich bin gespannt drauf, wie wir uns auf diese Reise durch den Alltag mit Jesus begeben. Ich möchte zu Anfang, bevor wir ins Gespräch einsteigen, gerne mit einem Gebet starten. Ja, Herr Jesus, danke einfach, dass wir mit dir reden dürfen, dass du der lebendige Gott bist. Du bist der Gott, der heute noch da ist, der sich aber auch vor 2000 Jahren hier auf der Erde als Mensch offenbart hat, in ganz besonderer Weise. Und das Markus-Evangelium ist das erste Schriftstück der Christenheit, das verfasst worden ist. Und wir befinden uns im ersten Kapitel dieses Schriftstücks und wollen einen Eindruck davon bekommen, wer du wirklich bist, wie du das Wesen Gottes offenbart hast, als du hier auf dieser Erde gewandelt bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns jetzt durch den Heiligen Geist beistehst, dass wir das erkennen, was du uns auch zeigen möchtest. Amen.
Amen.
Zu Anfang, bevor wir den Text lesen, eine Frage an euch. Stellt euch einmal vor, ihr hättet die Gelegenheit, einen Tag lang mit Jesus zu erleben. Was würdet ihr gerne mit Jesus machen? Was würdet ihr gerne mit ihm erleben?
Ich glaube, einfach so ein bisschen am See Genezareth entlang spazieren und dann mal gucken, was passiert.
Okay.
Es war schön dort.
Ja, ich glaube auch, einfach mit ihm mal durch die Natur zu gehen und zu hören, welche Gleichnisse er rauszieht. Mhm. Also wir suchen ja oft Gleichnisse in der Natur, aber mit Jesus die Lehren zu hören, die er da rauszieht, das wäre schon spannender.
Das wäre spannend, ja. Mhm.
Mein erster Gedanke war jetzt auch eine Wanderung mit Jesus. Ich war noch nie am See Genezareth, aber mein zweiter Gedanke war jetzt, ich würde ihn eigentlich gern mit in meinen Schulalltag nehmen. Mhm. Einfach meinen Tag mit mir verbringen und dann schauen, was passiert.
Okay.
Also das wäre wirklich, wirklich spannend. Also ich glaube, ich würde sehen wollen, wie er mit Menschen in Kontakt tritt. Und da wäre es bei der Wanderung vielleicht zu einsam.
Mhm, mhm. Also einfach wirklich erleben, so wie Jesus denn in deinem Alltag sozusagen
genau drauf
wäre. So, ja?
Genau, und vielleicht immer wieder mit ihm so Auszeiten zu haben, zu reden, was war das jetzt und was hättest du jetzt gemacht und so weiter. Das wäre echt spannend.
Ihn mal vorzulassen vielleicht auch. Ne?
Ja, genau.
Aha. Genau. Ja, sehr spannend. Wir schauen mal. Ja. Die Einleitung im Markus-Evangelium ist eine ganz kurze, mit der wir uns vor einer Woche ja schon beschäftigt haben, mit der Taufe und Versuchung von Jesu. Und jetzt geht es aber so richtig los. Und Markus nimmt uns jetzt hinein in so einen vielleicht ganz normalen Arbeitstag von Jesus. Und wir lesen mal den ganzen Abschnitt von Markus Kapitel 1, Vers 16 bis zum Ende des ersten Kapitels. Und ja, vielleicht machen wir das so, weil wir nicht so viel mehr Abschnitte heute lesen, dass jeder von euch so gefühlt 10 Verse liest und dann einen anderen weiterlesen lässt. Mhm. Magst du mal anfangen, Alejandro?
Also ich lese hier nach der Luther-Übersetzung. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach.
Und sie gingen hinein nach Kapernaum, und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, der schrie: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall im ganzen galiläischen Land. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen.
Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jeder Mann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus ihn fort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Doch sie kamen zu ihm von allen Enden.
Ja, danke schön. Welchen Eindruck, ersten Eindruck gewinnt er hier so von einem ganz normalen Arbeitstag von Jesus?
Oh, da ist viel los.
Oh ja.
Ja. Sehr viel los.
Aha.
Sehr viele Begegnungen mit Menschen.
Aber auch sehr viele unterschiedliche Begegnungen. Also Menschen aus unterschiedlichen Schichten auch, ja, die ihm begegnen. Aha. Und denen er auch nachgeht, ja.
Ja.
Die Besessenen, das ist mir noch nie aufgefallen. Das müssen auch unglaubliche Begegnungen gewesen sein. Also ich kenne die Geschichten mit den Besessenen, wo er dann, aber dass sie einfach ihm die auch gebracht haben, die ganze Zeit eigentlich.
Dreimal wird es betont, ja. Hier. Ja? Also ja, dass er so diese bösen Geister austreibt. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Teil. Ja? Richtig. Und vor allem auch kleine Vorblende schon in Markus Kapitel 3. Da ist es ja auch mit ein Merkmal der Stellenbeschreibung für seine Jünger, dass sie böse Geister austreiben sollen. Ja, da denken wir oft gar nicht so stark dran. Wir sagen halt, ja, wir sollen das Evangelium verkündigen oder predigen, ja, gute Taten tun. Aber das ist ein ganz entscheidender, wesentlicher Teil. Ja, da kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf, warum das so wichtig ist, auch für den Markus.
Ich denke mir, das ist vieles, was hier passiert ist, halt an einem Sabbat. Also wenn ich so mal an einen Sabbat denke, wie wir den Tag verbringen, hier ist einmal der Gottesdienst, der beschrieben wird. Das ist ein richtiger Knaller-Gottesdienst. Ja, da kommt es zu einem Schlagabtausch zwischen den großen Mächten. Und dann halt der ganze Nachmittag ist doch voll Programm mit Hausbesuch. Und dann der ganze Abend ist voll. Da kommen dann alle Leute, das Dorf steht vor der Tür. Und ja, und am nächsten Morgen ganz früh steht er wieder auf. Also
kannst du dich gut
so ein bisschen wie ein Prediger.
Genau, das würde ich auch nicht.
Also wenn ich das lese, dann denke ich mir so, okay, all right, Prediger-Description.
Genau, okay.
Genau so ist das nett.
Ja, ja. Und trotzdem, ich meine, du sagst ja schon so, ja, so ein Knaller-Sabbat. Also Jesus muss die absolut krasse Predigt gehalten haben. Ja, die sind alle hin und weg. Ja. Und Markus gibt nichts davon wieder.
Ja, ja. Gar nichts.
Der hat nichts aufgeschrieben. Nichts, so, ja, wir kriegen die nicht mit. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich hier an der Stelle. Ja.
Weil er so fasziniert ist, glaube ich, von allem rundherum, was passiert.
Interessant, ja.
Vielleicht hat er sich nicht einmal gemerkt, was Jesus da gesagt hat.
Ja.
Sondern Und das finde ich unglaublich, wie er mit den Leuten umgegangen ist. Das ist ihm hängen geblieben. Mhm. Und das ist auch spannend, wahrscheinlich jetzt aus der Sicht eines Predigers. Was bleibt dem Zuschauer hängen?
Also wie bei uns heute oft auch, ne, dass man fragt, ja, wie war die Predigt? Ja, super Predigt, ja, worüber hat er gepredigt? Weiß ich nicht mehr so. Ja. Also was bleibt
aber
hängen?
Alle haben aufgepasst, alle haben zugehört. Ja,
das war begeistert.
Genau. Das stimmt.
Was ich halt sehe, ist, das eine ist nämlich, Jesus ist ein Mann von Wort und Tat. Also das heißt, er hat zwar geredet, die Predigt in Vollmacht, die Leute waren unglaublich erstaunt, aber das, was dann folgt, ist ja nicht der Inhalt der Predigt, sondern eine Tat, wo dann alle wirklich staunen. Ja, also das heißt, er hat nicht nur gesprochen, sondern er hat das auch ausgelebt, was er irgendwie versucht hat zu vermitteln. Und das wird dann ganz deutlich in dem ganzen Geschehen, auch die Heilung der Schwiegermutter, dass die gesund wird, die Leute hier nachkommen.
Wahrscheinlich war gerade das Entscheidende, was so diese Vollmacht von Jesus ausgemacht hat, dass nämlich sein Wort und seine Tat übereingestimmt haben.
Absolut, ja.
Genau. Wir schauen uns mal so diese erste kleine Begebenheit an, die ja nur so ganz kurz erzählt wird. Ja, hier bei mir in der Lutherbibel überschrieben mit die Berufung der ersten Jünger. Und wenn wir lesen das in so ein paar Versen, sie verließen alles und folgten ihm nach. Ja, und ihre Netze, ja, das heißt so ihre berufliche Sicherheit, haben sie einfach so aufgegeben. Und ich frage mich, was hat diese Männer hier dazu getrieben, dass sie scheinbar so einfach alles hinter sich gelassen haben?
Ich denke, die waren einfach so fasziniert von dem, dass sie sich gar nicht mehr so viel Sorgen machten um das Alltägliche. Bei uns steht ja meistens das Alltägliche vorne. Ja, wie werde ich den nächsten Tag, die nächste Woche, das nächste Jahr überleben? Aber das scheint bei ihnen keine Rolle mehr gespielt zu haben. Also die waren einfach so hin und weg von dem, was Jesus gegeben hat und haben dann später ja auch gesagt, ja, Herr, wohin sollen wir sonst gehen? Du hast Worte des Lebens. Also das war das Wichtigste. Der Beruf war nicht das Wichtigste.
Ja, wir leben von deinen Worten. Ne?
Und sie waren ja auch noch in einem Alter, wo man wahrscheinlich noch nicht so gebunden ist. Ich meine, der Petrus hat der Schwiegermutter, das heißt ja der Frau. Bei den anderen, glaube ich, war das nicht so ganz noch.
Steht nicht da
fix
jedenfalls.
Alles, genau. Weiß man nicht. Genau. Aber Tatsache ist, im Prinzip sind sie in einer Lebensphase, die sehr zum Aufbruch noch bereit ist. Also auch interessant. Ja, das ist eine Phase, wo ein Mensch noch adaptiv ist, noch also, sagen kann, ja, das mache ich, das also, mache ich.
Man kann sich sagen, so Jesus sucht sich so die Jugendlichen.
Ja, absolut. Das waren ältere Teenager.
Sozusagen, ne? Richtig. Die vielleicht aus der Rabbinerschule rausgeflogen sind, weil sie einfach nicht so erfolgversprechend gewesen sind und deswegen eben das Handwerk ihres Vaters gelernt haben. Ja? Und auf einmal kommt dieser Rabbi und gibt ihnen diese unverdiente zweite Chance, ja, die sie eigentlich schon abgeschrieben hatten, ja, dass sie nochmal jemand in die Nachfolge ruft. Und auf einmal kommt er, ja, und dann sind sie eben bereit, sowohl ihre berufliche Sicherheit als auch ihre familiäre Sicherheit, ja, so sie verlassen ja auch den Vater, ja, den Zebedeus, der hier erwähnt wird, und sie folgen nach. Jetzt, ich sag mal, wir sind jetzt alle nicht mehr ganz so jugendlich, ja, sag ich mal, die wir hier sind. Also wir tun zwar manchmal so, aber sind schon ein bisschen älter, ja. Was müsste denn in unserem Leben passieren, dass wir trotzdem bereit sind zu einem neuen Aufbruch, Dinge stehen und liegen zu lassen und wirklich was völlig anderes zu machen? Ist es überhaupt möglich? Oder würdet ihr sagen, nö, wir sind gesettelt und bei uns tut sich nichts mehr?
Ich glaube, es braucht immer wieder diese Begeisterung und diese Erfüllung von dem, was eben Jesus sagt und wofür er beruft. Und wenn man die hat, dann glaube ich, kann man auch später im Leben noch loslassen. Nur schwieriger wird diese Begeisterung, weil wir, ich habe so das Gefühl, je älter wir werden, desto mehr Zweifel haben wir auch. Und mit den Zweifeln halten wir die Begeisterung zurück. Also das ist zumindest meine Erfahrung, ja. Also das spielt das so ein bisschen dagegen dann.
Ich meine, wir haben auch so Opa Mose als Beispiel, ne? Der bringt dann einen Mann nach dem anderen vor und dann sagt eigentlich, mit mir geht's nicht mehr, ja. Und Gott sagt, natürlich geht's. Mit mir geht's immer, ja. Egal, ob du 80 bist oder 18, spielt keine Rolle, ja. Entscheidend ist, dass ich dabei bin.
Also was ich einfach echt total toll finde bei dieser Geschichte, ist einfach, dass Jesus die Jünger ruft. Es ist eigentlich ganz selten, dass überhaupt ein Rabbi sich die Schüler aussucht. Die Schüler haben sich den Rabbi ausgesucht und ich finde, das ist für mich persönlich als Prediger der entscheidende Schritt, dass ich mich von Jesus berufen weiß, dass ich diese Stimme von Jesus immer wieder höre und das ist das, was mich dann immer wieder auch zieht, begeistert, so wie du gesagt hast, diese Begeisterung, Motivation, das ist, wenn es von Jesus ausgeht, wenn er diesen Schritt auf mich zugeht. Weil wir als Menschen, wir suchen uns nicht unbedingt immer diesen Weg aus. Und das, was Jesus eben hier tut, ist, er ruft sie in eine Nachfolge, die ja ganz anders ist. Wir haben ja gesehen, es ist irgendwie eine Lehre, die voll in Vollmacht ist. Und es heißt ja auch von dem Thema letzter Woche, das Reich Gottes ist dabei. Das ist das Evangelium, ist eine gute Nachricht, das ist etwas, was sie davor nicht gehört haben. Es ist eine, ist nicht ein guter Rat, und wir sind oft dabei, auch im geistlichen Menschen einen guten Rat zu geben. Manchmal auch einen guten Ratschlag, das tut dann auch weh. Aber Jesus gibt eine gute Nachricht, und diese gute Nachricht zu erfassen, dass es eine Realität in meinem Leben wird, das gibt mir auf einmal eine andere Perspektive, und das verändert einfach mein Herz, ja, meine Nachfolge.
Ich bin aber trotzdem noch bei diesem Punkt, wo ich mich frage, was würde mich wirklich rausreißen? Weil ich bin jetzt schon in einer Phase, wir wohnen jetzt fast 10 Jahre in dem Haus, das unseres ist, wo wir irgendwie, wo ich mir denke, was würde mich da jetzt wegholen? Ja, ich bewundere meinen Onkel, der ist etwas jünger als ich gewesen noch, aber auch nach einigen Jahren schon gut gesettelt, sehr gut verdient und hat irgendwie entschieden, das kann es nicht sein im Leben, hat sehr viel damals verkauft, das Geld genommen, mit nach Afrika genommen, war 6 Jahre in Afrika und hat dort wirklich Unterschiede gemacht mit seiner ganzen Familie. Krass, ja, wo ich mir denke, der hatte schon Nerven. Und ich weiß nicht, was es sein müsste. Ich würde mir diesen konkreten Jesus, der sagt, mach das, wünschen. Ich höre den so nicht, ja, weil du hast gesagt, man weiß, oder wenn Jesus einen ruft oder so, ich finde das praktisch eine sehr herausfordernde Frage. Was heißt es und wie hört man das?
Also ich finde es gerade in der Sache ist es interessant, den letzten Vers nochmal anzuschauen, also Vers 20 in diesem Abschnitt. Jesus rief sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Also sie lassen ja nicht nur die Netze, sondern sie lassen ihren Vater. Und in der Kultur damals, das ist ja eine Sippenkultur, die Familie hält zusammen, du gehst nicht einfach als Sohn weg. Das ist ein absoluter Kulturbruch. Und dass Jesus da auch bereit ist, sie aus ihrer Kultur rauszuziehen, ist eigentlich folgende Aussage. Es gibt viele gute Dinge im Leben, aber wenn sie an die erste Stelle kommen und ich dann später erst, dann habt ihr noch nicht erfasst, worum es im Leben wirklich geht. Also die Priorität auch über die ganzen kulturellen Aspekte, das ist dich wirklich, dass du dir die Frage stellst, okay, was ist wirklich die Nummer 1 in meinem Leben? Was steht wirklich an erster Stelle? Und ich meine, für uns ist es heute in unserer westlichen Gesellschaft nicht schwer, die Familie zu verlassen. Die meisten gehen dann aus dem Haus, gehen studieren und so weiter. Aber für uns wäre das vielleicht so die Frage, wäre ich bereit, auch meine Ausbildung, meine Karriere, meinen Job, auch meine Beziehungen oder meine Anerkennung oder was auch immer, dass ich das irgendwo an zweite Stelle stelle, dass Jesus an erster Stelle steht und dass ich ihm sozusagen auch die Kontrolle gebe und auch die Möglichkeit, in diese Bereiche meines Lebens reinzusprechen, ob ich da bereit bin. Und da merke ich, das fordert mich heraus. Das hat die Leute damals auch herausgefordert.
Und dann kannst du natürlich sein, dass er sagt, ich brauche dich genau da, wo du bist. Ja.
Ja.
Und vielleicht sagt er aber auf einmal dann auch irgendwie durch ein Erlebnis, ja, ich brauche dich woanders. Mhm. Ja. Spannend, ja. Also da lohnt es sich weiter drüber nachzudenken. Wir gehen mal ein Stück weiter mit Jesus, ja. Jetzt kommt nämlich was ganz, ganz Spannendes, ja. An diesem Sabbat in der Synagoge, in der Gemeinde, befindet sich der Gegenspieler. Ja, ein Mensch, der von einem Dämon besessen wird. Und wir haben schon vorher festgestellt, die Predigt, ja, die war vollmächtig, aber die ist nicht aufgeschrieben. Aber dann ist diese Begegnung da mit diesem Dämonen. Und da steht ja auch wortwörtlich dann, was dieser Dämon sagt. Ja, was willst du von uns? Jesus von Nazareth, du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Warum ist dieses Zeugnis jetzt des Dämonen so bedeutungsvoll? Also eigentlich, Jesus hält zwar eine tolle Predigt, aber die Predigt, die aufgeschrieben wird, ist die von dem Dämonen. Mhm. Ja, die ist festgehalten, die Predigt vom Dämonen. Ja, und die ist aber wichtig. Mhm. Ja, und die ist auch wahr, spannenderweise. Mhm. Ja, der sagt ja was Wahres. Ja, warum hat es hier so eine große Bedeutung?
Na, vielleicht, weil es ja genau den Zuschauern auch so gegangen ist, wahrscheinlich, dass sie geschaut haben, was passiert jetzt. Die wussten ja, die kennen ihre Leute ja, die kennen auch ihre Besessenen und wie die reden und so. Und plötzlich kommt das, was die sagen über Jesus, und das ist eigentlich eine Bestätigung von dessen Göttlichkeit. Krass. Mhm. irgendwie.
Ich glaube, es ist auch, also die Dämonen, wenn sie direkt mit Jesus konfrontiert werden, sie können nicht als die Wahrheit sagen. Sie können nicht lügen. Das zeigt einfach, wie sehr sie doch noch in ihrer Macht gebunden sind. Obwohl sie so groß und so stark manchmal wirken, stehen sie doch unter Gottes Herrschaft.
Ja. Genau. Ja, sie haben ja eigentlich Angst an der Stelle, ja. Und da ist eine höhere Autorität. Die Dämonen müssen diese Autorität anerkennen.
Bei Markus geht es ja auch um diese Frage, wer ist Jesus? Wer ist er wirklich? Und ganz am Anfang hattest du auch gesagt, das geht ganz schnell los im Markus-Evangelium, gleich erster Satz, Kapitel 1, letzte Woche hatten wir das, dieses der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zack, kein anderer Evangelist macht das. Und es geht um die Frage, wer ist Jesus? Und die Frage ist, ob die Menschen es erfassen. Und die Menschen erfassen es lange nicht, auch die Jünger erfassen es nicht. Und ich frage mich, erfassen wir es wirklich, wer Jesus ist? Und es erfasst ein Dämon, die wissen ganz genau, wer er ist. Und die Vollmacht, die sie über die Menschen haben, mit denen sie Menschen ketten und mit denen Menschen auch heute quasi gebunden sind in unseren Sünden oder in unseren Süchten oder wie auch immer. Und dann kommt Jesus Christus, tritt auf und zeigt, ich bin stärker als ihr. Und die Vollmacht, mit der ich hier auftrete, das ist der Grund, warum ich gekommen bin, um die Menschen frei zu machen von diesen Ketten, von diesen Dingen, die uns binden. Und die Dämonen wissen das und sie erkennen das. Und es ist das Reich Gottes, was anbricht. Das ist das, wovor sie sich fürchten. Ja? Und deswegen bekennen sie das auch und sagen das, weil sie wissen, in der Gegenwart von Jesus sind sie ein Niemand.
Ja. Also ich möchte es mal aufgreifen, Alejandro. Man muss sich jetzt so vorstellen, der erste Satz der Christenheit, Markus 1, Vers 1, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wumm. Ja, das ist das Erste, was von der Christenheit aufgeschrieben wird. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, in einer feindseligen, heidnischen Umwelt, was für eine Reaktion dieser Satz hervorruft. Ja. Ich meine, wie provokativ. Ja, kein Lehrer, kein Rabbi, das gab es viele, kein Religionsgründer, ja, kein Aufrührer, ja. Nein, der Sohn Gottes. Und da kommt ganz wahrscheinlich gleich der Gegenwind. Ja, ich meine, du kannst viel behaupten, Markus. Ja, ich meine, schreib das einfach hin, so weiter. Wer gibt dir die Erlaubnis, sowas zu schreiben? Ja, und Markus braucht nur ein paar Sätze und dann sagt er, okay, ich habe meine Erlaubnis von höherer Stelle. Ja, von den Mächten, die über den Menschen stehen. Die sagen uns, was wirklich Sache ist. Ja, er ist der Heilige Gottes. So der Backup, dass seine Behauptung hier im ersten Vers war. Ist. Und dann eben, was aber auffällt, ja, und ich meine, da stolpern wir alle drüber, der Dämon sagt es zwar und Jesus treibt ihn auch aus, aber Jesus sagt ja dann gleich, dass er verstummen soll. Und auch dann, wenn man weiterliest, immer wieder kommt vom Markus-Evangelium dieses, sag's keinem weiter, ja, schweige. Im Markus-Evangelium ist das so prominent, dass es sogar ein extra Ausdruck in der Theologie dafür gibt, das Messias-Geheimnis. Warum will Jesus nicht, dass er als Messias bekannt wird? Wir können ja sagen, eigentlich genau das Gegenteil müsste der Fall sein. Die Botschaft muss raus. Alle Menschen müssen das wissen. Jesus ist der Messias. Aber Jesus sagt immer, stopp, stopp, sag's keinem weiter, bloß nicht. Da hält sich zwar keiner dran, ja, also alle erfahren es, alle kriegen es mit, aber Jesus sagt immer, er tritt immer so ein bisschen auf die Bremse. Ja, warum das? Ist das nicht widersprüchlich?
Vielleicht hätte er noch mehr vorgehabt. Ist jetzt mit der Prophetie natürlich schwierig. Aber grundsätzlich, vielleicht wollte er eben nicht, dass das so schnell geht, dass dann sofort der Kampf so groß wird, dass das dann wieder zu Ende ist. Mhm. Es waren nur 3 Jahre, 3,5 Jahre. Wie gesagt, Prophetie, ja. Aber er wollte vielleicht einfach wirklich länger Zeit haben und das nicht sofort zu einem Ende bringen.
Nicht sofort an die Wand fahren, beziehungsweise genau. Er wollte wenigstens 3,5 Jahre durchhalten.
Ja, ja. Genau. Also, das
also so muss man es vielleicht sagen. Wieder, so, ne? Genau, ja, ja, genau. Das stimmt. Also das, denn sonst hätte es viel schneller schon zu Ende sein können. Ja. Mhm. Aha.
Und ich glaube, sein Wunsch war immer, dass der Fokus nicht auf ihn ist, sondern auf seiner Lehre und auf Gott selbst. Also er wollte eigentlich nie im Zentrum stehen.
So, ne? Ja. Ja. Obwohl Markus ihn ja so ins Zentrum rückt. Spannenderweise, ja. 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 Aha. Mhm.
Ich meine, in Vers 45 steht ja, dass er hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte. Mhm. Und später, als er auch die vielen Tausenden gespeist hatte, die wollten ihn ja dann auch irgendwie wegen dem Brotwunder zum König machen. Und dann ist er verschwunden auf die andere Seite des Sees. Und was hier einfach deutlich wird, er merkt, sie würden ihn immer missverstehen. Sie würden immer missverstehen, was eigentlich seine Absicht ist. Selbst seine Jünger haben ihn immer missverstanden. Als der Petrus Später dann werden wir das sehen, Kapitel 8, dann sagt Jesus, fragt, wer sagen die Leute, dass ich sei? Ja, du bist Elia, der größte Prophet, den sie erwarten am Ende der Zeit, zeigt eben auch so eine übermächtige Person, oder du bist einer der anderen großen Propheten oder Johannes der Täufer. Und dann sagt Petrus, du bist Christus. Und er versteht es selbst nicht. Im nächsten Augenblick sagt ihm Jesus, ich werde sterben. Nein, bloß nicht. Und später nach der Auferstehung sehen wir auch Apostelgeschichte dann später, dass sie sagen, wirst du jetzt aufrichten, das Reich für Israel. Also das heißt, sie würden ihn immer missverstehen. Und Jesus wusste das, weil die ganze Gesellschaft damals, auch das Volk Israel, sie hatten im Bild, da wird irgendwann ein König kommen wie ein großer David, der wird sich auf den Thron setzen, der wird die römischen Heere verteilen, also vertreiben, und am besten noch jemand, der Übermacht hat, so wie du. Und auf einmal merkt Jesus, es geht mir um was ganz anderes, ich bin nicht da, um Wundern allein zu machen. Ja, die Wunder, das war ja nicht seine primäre Absicht.
Also du würdest sagen, dass Jesus will vermeiden, dass er zu schnell in einen Kasten gesteckt wird, so, ja? Also in so eine Schublade rein.
In die falsche Rolle auch falsche vielleicht. Rolle, ne? Also dadurch, dass er das immer, wie du sagst, von sich weg und so, er will eben nicht zum König gemacht werden. Was wäre dann gewesen, ja, wenn die da wirklich ihn da zum König, und das war alles nicht im Plan.
Speise und deswegen 5000, muss ist er da gewaltsam immer, raus.
Ja. Genau, wie so mit Zügeln bei der Kutsche die ganze Zeit muss er zurückhalten, dass das einfach so halbwegs läuft, wie es auch am meisten Sinn macht. Und vielleicht hätte es, wenn die Menschen sich mehr daran gehalten hätten, was sein Wunsch war, vielleicht noch besser und noch ruhiger und noch heilender ausgewirkt. Das wissen wir nicht. Ja.
Ich meine, ich frage uns jetzt mal, und das ist vielleicht auch eine ganz seltsame Frage, denn normalerweise fragen wir uns ja immer, wie können wir das weitergeben, wie können wir reden. Aber was würdet ihr denn sagen, so wann ist denn angebracht, zu schweigen? Ja, und eher weniger zu sagen.
Es soll halt auch keine Ausflucht sein, warum?
Keine schnelle, bequeme Ausrede sein, so,
das
ja?
Fühlt genau. sich dann immer so an, ja?
Fühlt sich für uns so an manchmal, ne? Aber, oder würdet ihr sagen, es gibt es nicht bei uns? Ja? Wir sollen immer voll raus, ja? Egal in welcher Situation, knallt es jedem vor den Latz, ja? Hat es gehört wenigstens, ja? Dann hat er keine Ausrede mehr.
Ich glaube, es gibt Situationen, wo es dann nur noch mehr Diskussion hervorruft, anstelle von, dass eigentlich jeder offen ist für das, was gesagt wird, da ist, glaube ich, dann besser zu schweigen.
Ja.
Weil Diskussion ist nicht immer überzeugend für den anderen. Mhm. Also das Wort Gottes wird nicht reingedrückt. Ja, das muss einfach vom Heiligen Geist auch reinkommen. Ne?
Es gibt ja auch so Texte wie in 1. Petrus 3, ja, dass die gläubige Frau ihren ungläubigen Mann ohne Worte durch das Zeugnis ihres Lebens gewinnen soll, beispielsweise. Ja.
Es kommt auf die Phase auch an, glaube ich, in dem mein Gegenüber ist. Es gibt definitiv Phasen, wo man einfach schweigen sollte und einfach nur da sein sollte. Oder gibt es die Geschichte vom Hiob in der Bibel oder wo auch immer, ja, wo Worte und was auch immer nichts bringen. Oder vielleicht vom anderen gar nicht gehört werden wollen, weil der vielleicht Glauben in einer völlig falschen Art mitbekommen hat und jetzt zuerst sich mal erholen muss, bevor er sich das nochmal anhört, sozusagen aus einer anderen Perspektive.
Ich meine, Jesus hat ja ganz unterschiedliche Wunder gemacht. Und wenn er es nicht gewollt hätte, dass er sozusagen hier zu einem irdischen König gefeiert oder hochgepusht wird, dann hätte er vielleicht auch aufgehört mit diesen Wundern. Aber er hat sie trotzdem gemacht und hat aber diese Wunder auch immer wieder in Verbindung gebracht mit seiner Hauptbotschaft, nämlich mit dem Reich Gottes, was gekommen ist. Also das heißt, er hat Wunder gemacht, aber hat sie verkoppelt mit einem Inhalt, mit einer Bedeutung. Und so sehen wir, es gibt Wunder, die ganz deutlich auf die Bedeutung seines Kommens hinzielen. Zum Beispiel das Wunder von Kana, wo er Wasser zu Wein verwandelt. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht da. An diesem Tag dachte er an seine eigene Hochzeit, die er feiern würde, um seine Braut zu sich zu gewinnen. Seine Stunde ist nämlich am Ende das Kreuz. Und wir sehen, er hat die Wunder gemacht, um zum einen schon die Aufmerksamkeit zu bekommen, aber er hat es immer gedeutet mit dem Reich Gottes und mit seiner Person. Und so denke ich, das ist zum einen sehr kulturell affin, also das heißt, er ist darauf eingegangen, was die Menschen damals so für Vorstellungen hatten. Sie hatten die Vorstellung, es wird eines Tages ein König kommen, der wird alles wieder zurechtbringen, der wird Blinde wieder sehen machen, der wird die Lahmen wieder gehen machen, was Jesaja gepredigt hat und so weiter. Und hier wird Gottes Geist sich in einer besonderen Form zeigen. Aber er hat es immer in Verbindung gebracht, wie wird es möglich, dass ein Gelähmter wieder gehen kann? Indem er nämlich ans Kreuz genagelt wird und nicht mehr gehen kann? Wie kann ein Blinder irgendwann mal wieder sehen, indem wir Menschen erkennen, was wirklich zum Heil dient, nämlich dass Jesus Christus für uns ans Kreuz geht? Oder wie kann ein Aussätziger, wie es auch hier steht, der vor der Stadt ist und eigentlich gar nicht in die Gesellschaft zu Menschen kommen darf, wie kann der wieder Teil der Gesellschaft werden, indem ein anderer außerhalb der Stadt ans Kreuz geht, damit er wieder in die Gesellschaft eingebunden werden kann, also sprich wieder teilnehmen kann am Leben? Und so sagt Jesus, die ganzen Zeichen, die Wunder und alles, was ich tue, es wird verbunden mit seiner Botschaft, dass er der König ist. Ein König, wie nicht wie Sie es denken, sondern einer, der auf einem Esel kommt und der am Ende sich nicht auf einen Thron setzt, sondern eine Dornenkrone aufgesetzt bekommt. Und das ihnen immer wieder klar zu machen, dafür braucht es, glaube ich, schon irgendwie so eine kulturelle Affinität. Und ich glaube, das würde uns auch helfen, wenn wir kulturell affin irgendwie auch auf die Menschen eingehen, dass sie uns verstehen, heute in einer westlichen Kultur und Gesellschaft, aber dass wir es verbinden mit dem Reich Gottes, mit der Bedeutung des Kreuzes von Jesus.
Ja, du hast es schon angesprochen, jetzt gerade mit diesem Aussätzigen. Ich möchte mal hinspringen, so, weil das ja auch eine ganz krasse Geschichte ist. Jesus heilt viele Leute, ja, das wird nur so ganz kurz erwähnt, aber dann kommt eben dieser Aussätzige zu Jesus und da wird extra, ja, das erste Mal ja eigentlich, ja, vorher scheint Jesus fast ein bisschen unfreundlich manchmal zu sein, ja, er bedroht hier auch und so, ne, aber da steht, es jammerte ihn, ja, und dann kommt eben das Undenkbare. Es spricht nicht nur ein Wort aus der Distanz heraus, sondern er, ja, heißt es hier in Vers 41, er streckt seine Hand aus und rührt ihn an. Ja, was passiert normalerweise, wenn jemand einen Aussätzigen berührt, aus Versehen?
Ja, er ist selber unrein.
Er ist selber unrein, ja. Genau. Was passiert hier?
Der Unreine wird rein.
Der Unreine wird rein, ist genau andersrum so, ja. Und da gehört ja auch ganz viel Mut dazu für Jesus, aber ganz selbstverständlich. Er weiß, wer er ist, ja, und er weiß, dass seine Reinheit, seine göttliche Kraft dazu dient, dass dieser Aussätzige rein wird.
Du hast vorher gesagt, darf ich das nur einwerfen, er hat da einerseits diese körperliche Verbindung, er streckt die Hand aus und der Aussätzige sagt zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen? Und er sagt, ich will's tun. Er reagiert auf das, was der sagt, wörtlich. Ich finde das unglaublich wertschätzend. Ja, er sagt nicht, ja klar, wenn ich will. Ja, also nicht von oben herab, sondern er sagt, ja, ich will's. Ich mache das jetzt. Und stell dir vor, Jesus sagt zu dir, ich will's tun. Ja. Sehr unglaublich machtvoll, dieser eine Satz.
Ein bisschen später, nämlich im Markus-Evangelium, gibt es diese andere Geschichte, wo der Papa herkommt. Mach was, wenn du kannst. Ja, und Jesus sagt, falsche Frage. Ja, die Frage ist nicht, ob ich kann. Ja, die Frage ist, ob du glaubst. Ja, für den Aussätzigen ja kein Problem. Er glaubt. Und er sagt einfach, willst du das, Jesus? Ja, also das kommt sehr, sehr demütig rüber. Und Jesus ist so gerne bereit, er will es tun. Ja, also das, glaube ich, spiegelt auch das Wesen Gottes wider, wie Jesus sich hier verhält. Und auch vorher hat er schon diese Schwiegermutter berührt, ja, bei der Hand gefasst, ja, jetzt hier bei den Aussätzigen. Jesus ist ein Mensch, ist praktisch der Sohn Gottes, der Menschen nahe kommt, auch körperlich nahe kommt. Und die Frage für uns heute, vielleicht in einer Gesellschaft, die immer wieder Probleme hat mit körperlicher Nähe, mit Berührungen, wie können denn wir heute andere heilsam berühren?
Das Verbale finde ich schon einen sehr guten Anfang. Ja. Also beim anderen ist es,
berühren,
ja, genau, also eben dieses, ich will, ich connecte jetzt mit dir, ich sag das, was du sagst, nehme es auf und so weiter. Das körperliche Berührung ist heute, glaube ich, tatsächlich sehr schwierig und sehr beziehungsabhängig von dem, wie diese Beziehung ist und muss, glaube ich, sehr vorsichtig behandelt werden.
Wird sehr schnell falsch verstanden, ja, halt auch.
Gerade, ne? Genau. wenn man eher zurückgezogen ist und so, dann ist da, glaube ich, zu offensive. Also wenn ich jetzt Jesus hier als Vorbild nehme, als ist das vielleicht nicht immer passend.
Ich finde, es wird ein bisschen klarer verständlich, wie wir das anwenden können auf unsere Zeit, wenn wir uns die Frage stellen, was macht eigentlich ein Aussätziger hier unter Menschen? Erstens darf er gar nicht unter Menschen sein. Und zweitens, im alten Israel ist der Aussatz ja, hat einen Menschen so hingeführt, dass er nicht nur körperlich ein Außenseiter war, gesundheitlich ein Außenseiter war, sondern er war sozial abgeschnitten. Und wenn du sozial abgeschnitten warst, dann konntest du auch gar nicht am Gottesdienst teilnehmen. auch nicht am gesellschaftlichen Leben. Du konntest gar nicht in die Synagoge gehen. Das heißt, er war auch geistlich abgeschnitten und du konntest auch nicht arbeiten. Du hast ja draußen außerhalb in der Wildnis gelebt. Das heißt, er war auch ökonomisch, also wirtschaftlich komplett abgeschnitten. Ein absoluter Außenseiter, ein Outcast. Und jetzt versuche ich mich hineinzuversetzen, ein Mensch, der in all diesen Bereichen des Lebens komplett isoliert ist und auch keine Berührung mehr bekommt. Da kommt ein Mann wie Jesus und er könnte einfach nur ein Wort gesprochen haben, macht aber nicht, er berührt ihn. Er hätte es nicht machen müssen, aber er macht es. Und das zeigt, durch die Berührung, er gibt der Seele dieses Menschen etwas, was er wahrscheinlich jahrelang nicht mehr erlebt hat. Das heißt, diese Bedürfnisse, die komplett einfach nicht mehr angesprochen worden sind, die stillt Jesus. Und somit ist das, finde ich, mehr als nur eine Berührung, ein körperlicher Kontakt, sondern hier geht es darum, den Menschen in seiner Ganzheit wahrzunehmen und wieder Teil der Gesellschaft werden zu lassen, Teil des gemeinschaftlichen Lebens, Teil in der Gemeinde. Und ich frage mich dann manchmal schon, okay, wie können wir als Gemeinde wirklich die Bedürfnisse von Menschen wahrnehmen, um sie sozusagen zu berühren, dass sie wirklich Teil werden einer Community, Teil werden von einem sozialen Umfeld, dass sie auch merken, sie sind Teil von einer Gruppe, dass sie auch im Arbeitsleben wieder ihren Platz finden. Also ist das für mich, diese Berührung ist irgendwie mehr als jetzt nur der Körperkontakt. Und ich finde, irgendwo zu spüren, wo sind Menschen in unserem Umfeld oder in der Gemeinde, wo irgendein Bereich ihres Lebens noch nicht wirklich die Fülle, also wo sie diese Fülle erleben. Da sehe ich, Jesus geht auf sie zu und möchte ihnen helfen. Er will ihnen helfen. Er möchte sie wirklich ganzheitlich wieder reinnehmen in die Gemeinschaft.
Was für ein wunderschönes Bild von Jesus hier, ne?
Ja.
Ja. Also man könnte so ein bisschen vielleicht zusammenfassend sagen hier, wenn wir so dieses erste Kapitel lesen, es geht Schlag auf Schlag, es geht gleich voll los, ja. Ich muss dran denken, es gibt so eine Achterbahn im Europa-Park Blue Fire, die in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Und genauso kommt mir das Markus-Evangelium vor. Ja? Keine Zeit zu verlieren, es geht sofort voll los. Ja? Volles Tempo, sofort, sofort, sofort. Dieses Wort oder sogleich, wie es die Lutherbibel übersetzt, kommt von 59 Mal im Neuen Testament, allein 42 Mal bei Markus vor. Und trotzdem ist Jesus nicht der Getriebene, obwohl es so viel zu tun gibt, sondern er setzt die Akzente. Und vielleicht ein ganz wichtiger Vers, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist der Vers 35. Jesus nimmt sich eben die Zeit und betet. Er betet. Und es hilft ihm auch, sich da nicht treiben zu lassen von den Bedürfnissen und Ansprüchen der Menschen um sich herum, sondern seiner Mission nachzukommen. Er lässt diese Menschen stehen, die ihn suchen, und er sagt, ich habe noch was anderes zu tun. Er weiß immer, was er zu tun hat. Meine letzte Frage. Ja,
ich fand es einfach spannend, dass er rausgeht, wo ihn niemand sieht. Ein Daniel betet am Fenster, wo ihn alle sehen.
Ja, auch interessant.
Und ich glaube, eben dieses, also das Gebet selbst, einfach die Verbindung mit dem Vater, kann auch ganz unterschiedlich je nach Lebenssituation auch aussehen. Ne?
Ja.
Also das fand ich noch ganz spannend da.
Wie schaffen es wir denn hier so eine Balance vielleicht abzuleiten? Ja, auf der einen Seite jetzt uns nicht faul zurückzuziehen und Ausflüchte zu suchen, wie wir schon gesagt haben, aber auf der anderen Seite uns auch nicht treiben zu lassen und in so einen geistlichen Stress zu verfallen. Ja, diese Balance zu halten zwischen Ruhe, aus der Ruhe die Kraft haben, das Tätigwerden im Sinne Jesu. Was würdet ihr da in zwei Sätzen noch auf den Punkt bringen wollen?
Vielleicht einfach Menschen sehen, andere Menschen sehen. Und manchmal muss man auch sich selbst sehen, wenn man die Ruhe braucht zum Beispiel. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig und das zeigt uns Jesus ganz stark. Ich finde das unglaublich, wie er da auch diese Burnout-Vorsorge sozusagen die ganze Zeit macht. Ja, immer betet, da lebt er uns was Wertvolles vor, denke ich. Einerseits und andererseits aber eben zu sehen, was brauchen Menschen. Ich glaube, dass uns das dann ins Richtige treiben kann, einfach richtig vorantreiben kann.
Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sieh deinen Nächsten, aber auch sieh dich selbst. Dann, genau, in zwei Sätzen.
Ich finde irgendwo hier bei dem, wo er da in die Einsamkeit geht zum Beten, es zeigt einfach der große Erfolg, dass alle ihn suchen. Das hat ihn nicht davon abgehalten, dass er in die Stille geht. Und ich frage mich manchmal, ob ich das schon gelernt habe, ja, auch als Prediger. Aber ich merke, diese Zeit im Gebet, die gibt ihm Orientierung. Und bei Markus finden wir immer wieder, mit wem er spricht, mit seinem Vater. Und sein Vater gibt ihm Orientierung bei all dem, was kommen wird.
Dankeschön.
Und er hat auch nie seine Lebensaufgabe aus den Augen gelassen. Manchmal haben die Leute ihn geliebt, manchmal haben sie ihn gehasst. Mhm. Aber er ist einfach immer, warum er gekommen ist, dem treu geblieben.
Ja.
Und ich glaube, da können wir
ich weiß,
ganz viel
warum ich da bin.
Ja.
Ganz genau. Ja. Ihr lieben Zuschauer, Zuhörer, wie geht's euch? Ja, fasziniert euch dieser Jesus? Dieser Jesus, der hier gleich von Anfang an aufs Ganze geht, ja, der so anders ist, ja, so herausfordernd, über den Menschen stolpern, von dem sie fasziniert sind, ja, den sie nicht verstehen und der sich dennoch ganz klar offenbart. Ich lade euch ein, schreibt es in die Kommentare, was Jesus, dieser Jesus, den uns Markus hier zeigt, in diesem ersten Schriftstück der Christenheit, was dieser Jesus mit euch macht, was der in euch hervorruft. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Esther, darf ich dich einladen, dass du mit uns betest?
Gott im Himmel, du großer Gott, Jesus, der du auf der Erde warst. Es ist für uns so faszinierend, das zu lesen, wie es in Markus steht, so schnell gestartet auch, wie du auf dieser Erde gelebt hast und wie du uns Menschen gesehen hast, wie du geholfen hast und die Bedürfnisse erkannt hast. Gott, wir wünschen uns mehrere Dinge. Wir wünschen uns einerseits, dass du uns siehst, dass du uns begegnest, dass wir es auch erkennen, wenn du uns begegnest. Und andererseits wünschen wir uns, so wie du auch, auf Menschen zugehen zu können. Wir wünschen uns diese Kraft, die du hast, und wir wünschen uns auch den Mut zur Ruhe, wenn wir sie brauchen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns führst und leitest in diesen Dingen und dass du uns hilfst, dass wir vorankommen und dein Werk, das du damals auf dieser Erde so unglaublich vorangebracht hast, auch in unserer kleinen Art, die uns möglich ist, voranbringen. Herr, danke, dass du uns berufen hast und dass du uns diese Kraft auch geben möchtest. Amen.
Amen.
Vielen Dank, dass du beim heutigen Bibelgespräch zugehört hast. Wir hoffen, dass du dadurch Inspiration gefunden hast und praktische Anwendungen mitnehmen konntest. Wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen. Gottes Segen.